Der Beurteilung all der Dinge, die sind und geschehen, ist es gut, wenn wir uns in Erinnerung bringen lassen oder bezeugen lassen, dass vorerst beim Blick auf die eigenartige Einstellung der gegenwärtigen Menschheit, ihrer Einstellung in Bezug auf die Frage nach Gott, die Gottesfrage, dass sie den Beweis bringt, dass die Schrift Recht hat als Ganzes. Sie sind, also die Welt ist blind für Gott und göttliche Dinge. Eigenartig schon scheint mir das Gewaltige zu sein, dass einerseits ein Weltraum erforscht wird, gelehrt wird, mit Weiten, Größen, Kräften, Spannungen und so weiter, wogegen wir, der Mensch, nichts ist. Das ist die eine Seite. Und sonderbar ist dann die andere Seite. Man benimmt sich als Menschheit, wie wenn es in diesem ganzen Weltall kaum etwas Erhabeneres, Größeres, Wesentlicheres geben könnte als der Mensch. Eigenartig. Schon der Gedanke, dass es auf irgendwo anders andere Wesen geben könnte, die uns weit überlegen sind, müsste schon eine Konsequenz in der Folge haben. Ja, wenn es Wesen gäbe, die uns weit überlegen sind, weit. Und wir sind daran, den Weltraum zu erforschen und zu erobern, dann doch mit aller Behutsamkeit und Vorsicht Zurückhaltung voranzugehen. Denn wenn es solche gäbe, müsste die Menschheit eines Tages erleben, dass sie um ihrer Vorwitzigkeit willen plötzlich ausgetilgt würde. Wenn es nur andere Wesen gäbe, von Gott noch gar keine Rede. Aber das scheint gar nicht in Frage zu kommen. Und was die Gottesfrage betrifft, ja, ist es nur mit den Zeugnissen der Bibel zu erklären, wie es heute aussieht. Nur, wir gehen jetzt nicht darauf ein, wir möchten uns von der Bibel eben darüber belehren lassen und sind da schon weit, ein schönes Stück weit unterwegs gekommen in den letzten Stunden, dass es tatsächlich noch ganz andere Wesen gibt, wo ein Einzelner einer ganzen Menschheit weit überlegen ist. Das sind die himmlischen Wesen, die Gott geschaffen hat, die Engel, die Geister, die Engelfürsten, die Gewalten, die Kosmokratoren und wie sie alle genannt werden. Und da möchten wir noch den einfachsten Begriff schnell nennen. Der gläubige Mensch heute, der weiß, es gibt Menschen und es gibt einen Gott, es gibt einen Erlöser, den Gott gesandt hat, aber dass zwischen Gott, dem Höchsten, und uns Menschen ganze Kategorien von verschiedensten Stufenordnungen von Wesen vorhanden sind, wem ist das bekannt? Und diese Tatsache erst setzt uns in die Lage, Fragen brennendster Natur, die ein Menschenherz eben bewegt und sogar sehr quälen kann, können Fragen, können nur beantwortet werden und umso besser, umso sicherer, umso treffender, wenn wir diese Rangordnungen dieser uns weit über, vorerst weit überlegenen Geschöpfe kennen und verstehen. Wir schlagen dazu ein Wort auf aus dem Büchlein Prediger. Kommt nach den Sprüchen. Psalmen, Sprüche, Prediger. First Vers, Kapitel 8, Vers 9. Das alles habe ich gesehen und habe mein Herz auf alles Tun gerichtet, welches unter der Sonne geschieht, zur Zeit, wo der Mensch über die Menschen herrscht, zu ihrem Unglück. Stimmt das heute? Ein gewaltiges, einfaches Wort. Und dann, Vers 11. Weil das Urteil über böse Taten nicht sogleich vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder in ihnen voll, Böses zu tun. Könnte das auch stimmen? Auf eine Antwort auf die Frage. Warum alles das so geschehen kann, wie es geschieht. Nun ein anderes Wort, das mir gerade nicht geläufig hier, aber ich habe es schon gestört. Wenn ich versuche, das Wort wiederzugeben, wie ich es kenne. Wenn du in der Landschaft, auf der Erde, Bedrückung siehst und Unrecht, das geübt wird, so verwundere dich nicht, sagt Salomo. Begründung, denn ein Hoher lauert über dem Hohen und Hohe über ihnen beiden. Vielleicht sucht das jemand. Bravo. Sprüche 5, Vers 9. Prediger 5. Ah ja, sehr schön, danke. Ah ja, hat mich gefunden, weil es nicht irgendwie farbig angestrichen ist. Ja. Prediger 5, 8. Wenn du die Bedrückung des Armen und den Raub des Rechts und der Gerechtigkeit in der Landschaft siehst, so verwundere dich nicht über die Sache. Warum? Sieht man das heute? Warum nicht? Denn ein Hoher lauert über den Hohen. Also dieser erste Hohe steht höher als der zweite Hohe. Und Hohe über ihnen, über den beiden Hohen. Wer fehlt hier? Der Höchste? Und wer noch? Und der Niedrigste? Der Mensch und Gott selbst. Das heißt, zwischen Gott selbst, dem Höchsten, und uns Erdenwürmern gibt es nun Stufen von Hoheiten, wo einer nicht nur höher ist als der andere, sondern jeder höher sein möchte noch als der andere. Und jedes Herrschaftsgebiet, Hoheitsgebiet, sagt man ja richtig, nicht? Das dem Betreffenden zugeteilt ist von Gott, möchte jeder erweitern auf Kosten aller Hoheitsgebiete der anderen. Deshalb lauert einer über den anderen, was er ihm rasch entziehen, wegnehmen, entreißen kann. Schade, du hast, glaube ich, eine schöne Sache. Erst unter sich in Bezug auf die Erde und ihre Bewohner. Und sie wissen, dass nicht sie, nach diesem Wort, sondern der Mensch vom Höchsten gesetzt ist, einmal zur Herrschaft über alle übrigen Werke der Hände Gottes des Höchsten, auch über diese Hohen auf ihren verschiedenen Hoheitsstufen. Und diese Hohen werden von Gott ihrer Hoheit gemäß einmal gerichtet. Ganz gewaltig. Wir nennen nur die Ordnungen dieser Rangstufen. Es gibt nur einen, der den Namen Gott verdient, der ihm zukommt. Rechtmäßig vollkommen. Der Vater Jesu Christus. Aber es gibt noch einen, der wird auch Gott genannt, mit dem gleichen Namen. Und wie heißt er mit anderem Namen? Satan. Er ist der Gott dieses Zeitalters. Ja, wenn das so ist, liebe Geschwister, dann sind schon mehr als zwei Fragen beantwortet. Auf die Fragenkomplexe, warum sieht es so aus in der Welt? Wenn das stimmt, dass der Höchste diesem, nebst ihm, dem Sohn, im Heiligen Geiste verbunden, nebst ihm, dem Vater und dem Sohn, der Höchste, als Gott erklärt wird, dieses Zeitalters. Und dann gibt es nach der Schrift viele, die von Gott dem Höchsten Götter genannt werden. Ja bitte, wenn Gott Geschöpfe geschaffen hat, denen er seine eigenen Gottesnamen abtritt, übergibt mit Rechtsvollmacht, Befugnis, dann sind diese Wesen in den Augen unseres Gottes vorerst einer solchen Ehre würdig erachtet worden. Bitte, was ist dann einem solchen unter den Göttern seienden Wesen, einer von uns dagegen? Nach dem Amts- oder Würdentitel Gott kommt nach der Schrift sofort Fürst, der Fürst. Deshalb ist Satan der Gott und Fürst dieses Zeitlaufs. Also die beiden maximalsten Amtsnamen, Hoheitsnamen, sind ihm zugeteilt worden von Gott. Deshalb verstehen wir schlagen Vielleicht, Schake, denkst du ans Gleiche, was ich jetzt, aus dem Judasbrief. Eine Bemerkung zu beachten. Und zwar,
und dann kommt das, ich bin Michael, aber der Erzengel, also mit dem Teufel streiten, wo was zu hatte, und den Leib wurde, warte nicht, ein nächternes Urteil über ihn zu fällen.
Über ihn, den Satan.
Sondern sprach, der Herr schenkte dich.
Ja. Also hier sehen wir, verachten Herrschaft, wir denken Fürstentümer, Throne, Herrschaften, Gewalten. Das sind Zeugnisse des Apostels Paulus.
Vers
6, danke schön. Und Judas, also der Brief unmittelbar vor der Offenbarung. Ja? Judas, Vers 6 jetzt. Und Engel, die ihren ersten Zustand oder ihr erstes Fürstentum, heißt es eigentlich, nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung, die Gott ihnen als mit einem Geistleib, der nicht Fleisch und Blut hatte, verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit äonischen Ketten unter der Finsternis verwahrt, wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die sich gleicherweise wie jene der Hurerei ergaben und anderen Fleische nachgingen, als ein Beispiel vorliegen, die des äonischen Feuers Strafe leiden. Soweit, noch einmal.
Ja, Parallele ist ja. 2. Petrus 2.
Jawohl. Lies es gerade, bitte.
Ich lese der 4. Vers. Denn wenn du Engel, welche gesündigt hast.
Ja, gibt's das? Ja. Überhaupt das? Manchen, vielen Gläubigen, Unglaublichen, dass es Engel gibt, die sündigen. Engel? Ja, wenn Dämonen sündigen, wenn teuflische Wesen sündigen, klar.
Nicht verschonte, sondern sie in den tiefsten Abgrund hinabstürzen, Ketten der Finsternis überlieferte, um aufbewahrt zu werden für das Gericht. Und ja. Dann werden sie da nochmal Herrlichkeiten genannt.
Dankeschön. Wir machen nur noch schnell die Heerschau dieser Wesen. Gott, der Einzige, dann mit dem Sohn, im Heiligen Geist, dann der Gott und Fürst dieses Zeitalters, der dann auch der Fürst dieses Kosmos genannt wird, Gott, Götter, dann kommen die Fürstentümer, alles sind Geister, dann sind die Erzengel da, dann sind die Cherubim da, dann sind die Seraphim da, alles verschiedene Wesen. Dann werden gewisse Hoheiten Söhne des Höchsten genannt. Die Fürstentümer und die Gewalten, die Throne und die geistlichen Mächte der Finsternis nennt Paulus etwa 5 oder 7 Mal. Es sind die Kosmokratoren, denen Gott die ganze Verwaltung des Kosmos, der ganzen Schöpfung, zu treuen Händen übergeben hat. Und zuletzt kommen die Heerscharen der Engel, nämlich die Engel, die Boten und, was wir schon im 6. Kapitel des 1. Buches Mose hören, dass die Engel, die Geister, die ihre himmlische, von Gott gegebene Behausung verlassen haben und sich mit Töchtern der Menschen vermischten und auf diese Weise Hurerei trieben, indem sie Menschengestalt annehmen konnten, zu ihnen eingingen und Wesen zeugten, Riesen genannt, die Männer von Ruhm gewesen sind, die Welt, die griechische Welt nennt sie, und Griechen und Römer, die Titanen, wir denken an die Titanic, das Riesenschiff, die Titanen, das waren Halbgötter. Also ein Mischungsprodukt zwischen Geistern und Menschen. Das ist dann das Ungeheure und Jesus. Und die Schrift bezeugt uns, wie es war in den Tagen Noahs, also wird es sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Aber wir wollen uns diese Realität dieser gewaltigen Kräfte und Persönlichkeiten mit göttlichen Vollmachten von Herrlichkeit und Würde und Weisheit, mit kosmischer Weisheit versehen. Nicht? Eben wollen wir doch beachten. Und uns unsererseits bei der Betrachtung der Zusammenhänge hüten, auch nur im geringsten solche Herrlichkeiten, selbstverständlich weder zu lästern, noch irgendwie zu verachten oder auch nur gering achten. Und jetzt, nachdem wir aus den Zeugnissen des sterbenden Stephanus, der dann sofort gesteinigt wurde, hören konnten, dass nachdem Israel von Gott herausgerufen aus Ägypten, Gott sich als persönlichen Führer dieses elendesten Völkleins, des Namens Abrahams, erbarmt hat, sich als persönlichen Führer zur Verfügung gestellt hat, sie herausgeholt hat aus Ägypten, an den Sinai geführt hat und dieses Volk in unglaublicher Weise gleichzeitig das goldene Kalb erstellt hat, darum getanzt, sich ergötzt hat am Werk ihrer Hände und gesagt, das ist der Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat, sagt Stephanus, wir erinnern uns daran. Deshalb gab Gott sie dahin, dem Heere der Himmel zu dienen. Und wir sahen, das Heer der Himmel besteht aus einer Linken. Chef der Linken ist ohne Zweifel Satan. Und einer Rechten, wer der Chef der Rechten ist, kann man sich fragen, vielleicht Michael. Warum vielleicht Michael? Weil ja nur Michael unter allen fähig ist, mit seinen Engeln den Endkampf gegenüber Satan anzutreten und diesen Endkampf, wer weiß wie bald, siegreich durchzuführen, dass der Satan und seine Engel binnen kurzem aus dem Himmel auf die Erde geworfen werden. Nachdem wir gesehen haben, dass das Gesetz vom Sinai von Engeln angeordnet ist, von Engeln, denen Gott Irrtum zur Last legt, von Engeln, und zwar von der rechten Seite, denen Gott nicht Sünde oder Ungehorsam oder so etwas zur Last legt, sondern Irrtum. Wir gehen nicht mehr darauf ein, wir haben die Dinge beachtet, Irrtum zur Last legt und erklärt, auch die Himmel sind nicht rein in den Augen Gottes. Und der Hebräerbrief, der Schreiber, bezeugt das Gleiche, indem er schreibt, dass die Dinge in den Himmeln eines besseren Reinigungsmittels bedürfen als das Blut von Böcken, Kälbern und Stieren und so weiter. Also wenn die Dinge in den Himmeln der Reinigung bedürfen, stimmt dann das Wort im Buche Hiob bezeugt, auch die Himmel sind nicht rein in seinen Augen. Wir denken ja. Schake, bitte.
Ich bin mein Gesetz nicht aus Glauben.
Jawohl.
Jawohl.
Sehr gut. Sehr gut. Ja. Danke.
Es gehört zusammen.
Jawohl.
Vielleicht nehmen wir gerade noch ein Schriftwort. Jesaja 51, Vers 7.
Bitte?
Also Gott schämt sich nicht. Dieses Gesetz von Engeln angeordnet, dennoch als dein
Gebet
zu erkennen.
Jawohl, ja.
Ich habe den Kauf geschlagen, aber...
Ja, die Kennstelle, jawohl.
Ja.
Ja, weil wir sahen, dass Gott bei dieser gesetzgebenden Versammlung himmlischer Herrschaften den Vorsitz geführt hat. Und wie wir sahen, hat er nur die Dinge zum Beschluss und den Wortlaut aufnehmen lassen ins Gesetz, der genau dem entsprach, was er im Verborgenen seines Herzens gedachte mit Christus zu tun. Denn der Sohn, wie wir sahen, bezeugt, als er in den Kosmos kam, du hast weder Schlachtopfer noch Sündopfer noch irgendein Opfer gefordert, nicht gewollt und kein Wohlgefallen daran gefunden. Aber was hat Gott gefunden? Für gut gefunden, diese ihre Anträge zum Beschluss zu erheben und dieses Gesetz nach ihrem Willen und ihrem Wohlgefallen und ihren Forderungen auf Israel zu legen. Ich darf hier gerade noch ganz praktisch etwas erklärend dazu sagen. Ich kann als Vater es für gut erachten, einen meiner Söhne einmal zu züchtigen. Das kann ich für gut erachten. Und auch die Züchtigung durchzuführen. Aber Wohlgefallen an der Sache, an der Züchtigung habe ich nicht. Noch weniger erachte ich es als etwas Vollkommen. Aber es ist gut, dass das geschieht. Sag wieder ruhig, was ich sage.
Der Vers 7 heißt, höret auf Jud, die Innengerechtigkeit kennet, du Volk, in dessen Herzen mein Gesetz ist.
Du will ich richtig betonen, in dessen Herzen mein Gesetz. Jawohl, ja. Wir dürfen ja noch einmal bezeugen, dass Christus dem Gesetz gestorben ist. Und indem er durch das Gesetz, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, indem er durch das Gesetz dem Gesetz gestorben ist, hat er das Gesetz mitgekreuzigt, mit sterben lassen, mit begraben, aber was auch, mit auferstehen lassen und es zum Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu gemacht. Aber darum, der gehört nicht mehr mit einem Promille auf das Konto der Engel, sondern allein auf das Konto des Vaters der Barmherzigkeit und des Gottes alles Trost, allen Trostes. Nun möchten wir in dem Zusammenhang Einzelheiten beachten im Alten Testament und diese Einzelheiten und diese Gottesworte wieder als Beispiel gleichzeitig dazu verwenden, zu sehen, wie wir es wirklich nie genau genug nehmen können, um die Dinge zu verstehen. Wir erinnern uns nur im Vorübergehen an die Opferung, die geforderte Opferung Isaaks. Wir sagen dort, dass das wieder die Initiative nicht von Gott selbst kam, sondern von irgendeiner Engelseite, und zwar von der Rechten her. Bei Hiob kam ja die Initiative, den Hiob auf die Probe zu setzen, nicht von Gott, sondern doch von Satan. Die Initiative, die schwersten Gerichtsanordnungen treffen zu können gegenüber Hiob, dem Knechte Gottes. Nun schlagen wir auf. Ich komme ja eben noch in den Sinn, ein Wort aus dem Galaterbrief, das hier grundlegend mit bezeugt, um was es uns jetzt geht. Und zwar Galater 4, 12 von Vers 21 an. Sagt mir, die ihr unter Gesetz sein wollt, höret ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleische geboren, der aber von der Freien durch die Verheißung, was einen bildlichen, einen allegorischen Sinn hat. Denn diese, bei den Frauen, sind oder bedeuten zweierlei Bündnisse. Ein Bündnis vom Berge Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, welches Hagar ist. Ja, bitte. Also, was für ein Bündnis, was für einen Dienst der Gesetzgebung am Sinai steht vor uns. Ein Dienst der Freiheit, der Verheißung im Glauben, bitte.
Ein Dienst des Todes.
Sogar.
So sagt Paulus auch. Nach dem Kommen des Glaubens aber wurden wir nicht mehr unter Gesetz verwahrt.
Ja, danke schön. Weiter. Achtung. Zwei Bündnisse. Eines vom Berge Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, welches Hagar ist. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien. Das heißt, das ist bedeutet es nicht. Also alles, was am Berge Sinai geschah, hat mit was zu tun? Mit Verheißung oder mit Knechtschaft? Mit Sarah oder mit Hagar? Und es kommt noch etwas, was man einem Juden nicht so schnell vorlesen darf. Und entspricht dem jetzigen Jerusalem, denn sie ist mit ihren Söhnen in Knechtschaft. Heute ein Jude, der gottesfürchtig ist, ist sofort identisch mit einem Eifer für das Gesetz. Indem sich ein Jude ehrlicherweise unter das Gesetz stellt, er glaubt sogar an Christus und ist vielleicht erst recht jetzt ein Eiferer für das Gesetz, so war es auch vor 2000 Jahren, wie wir sagen, dann merken sie noch nicht, was für eine Freiheit der Gott Abrahams für sie noch in Bereitschaft hält, bereitet hat in Jesus Christus. Aber sie haben es noch nicht erkannt. Sie sind doch Eiferer für das Gesetz und wählen, dass sie mit einem, sogar im tausendjährigen Reiche verherrlichten Jerusalem, das Maximum dessen erreicht haben, was Gott seiner Menschheit, dem erstgeborenen Sohn der Nationen, dem Volke Israel, verheißen hat. Aber was steht geschrieben, schon im Gesetz und im Hebräerbrief etwa 4, 5, 7 Mal wiederholt? Es ist noch eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes, und das gilt vorerst auf das Volk Israel. Denn wenn das tausendjährige Reich die Ruhe wäre für Israel, die das letzte und höchste wäre für Israel, dann wäre es ja auf 1000 Jahre beschränkt. Bitte schön.
Das erste Problem aber Israel unter hohen Mündern und verwandt
auch im Galaterbrief
geschenkt ist, bis zu des Vaters festgelegt
sein. Dankeschön, ja. Also das wieder ein Trost für Israel, dass es so ist mit Israel. Und jetzt sagt Paulus, das, was am Sinai geschah, entspricht der Hagar, der ägyptischen Magd und der Knechtschaft. Und alles, was mit dem Israel da drüben auf dieser Erde geschieht, auch an wunderbaren Dingen, ist von Gott dem Höchsten betrachtet noch Knechtschaft, Hagar, Ägypten. Da werden sich einmal etliche hoch Heiden in Israel gedemütigt sehen, wenn Gott ihnen dafür die Augen öffnet. Dass sie in den Augen Gottes das sind, was Ägypten in ihren Augen ist. Und jetzt kommt die Gegenseite. Aber das Jerusalem droben ist frei, welches unsere Mutter ist. Das ist eine Mutterschaft göttlicher Natur, die weder Anfang noch Ende hat. Denn zum Glück heißt es hier nicht, entschuldigt, denn das neue Jerusalem ist unsere Mutter. Denn das neue Jerusalem wird ja neu bereitet. Das ist nicht unsere Mutter. Und es steht hier nicht das himmlische Jerusalem. Denn das himmlische Jerusalem wird vergehen mit den Himmeln, wenn die vergehen werden. Unsere Mutter ist das Jerusalem, das droben ist, wo Christus sitzt, zu Rechten Gottes, hoch über allen Himmeln. Ohne Anfang, ohne Ende. Aus dem Mutterschoß Gottes gezeugt sind wir. Und von hier aus geblickt auf die Herrlichkeiten Israels auf dieser Erde und alles andere. Von hier aus ist halt alles, es kann so herrlich sein, wie es vorerst erscheinen mag. Hagar, Sinai, Ägypten, Knechtschaft, irgendwie mit Engelweisheit, mit Engelsdienst und geschöpflicher Natur behaftet. Wir schlagen nach solchen Orientierungen jetzt auf. Vorerst 2. Mose 14, Vers 19. Diesen haben wir schon, dass dem Mose nach 2. Mose 3, Vers 2 im Dornbusch ein Engel erschienen war, das steht doch. Und dass der Engel dann aber mit 2 oder 3 Gottesnamen beehrt wird. Und jetzt haben wir gesagt, 2. Mose 14, 19. Und der Engel Gottes, ist nicht irgendeiner, wer den Namen Engel Gottes trägt, ist in besonderer und naher Beziehung mit Gott. Und der Engel Gottes, der vor dem Heere Israels herzog, brach auf und trat hinter sie. Und die Wolkensäule brach auf von vorn und stellte sich hinter sie. Die Gegenwart Gottes war ja dargestellt in der Wolkensäule. Nun, weiter. Zweiten Mose 23, einige Verse. Eigenartige Verse. Zweiten Mose 23, Vers 20. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, um dich auf dem Wege zu bewahren und dich an den Ort zu bringen, den ich bereitet habe. Wir lesen hier in 2. Mose 23. Weiter, hüte dich vor ihm und höre auf seine Stimme und reize ihn nicht, denn er wird eure Übertretung nicht vergeben. Kann dieser Engel etwa der Herr Jesus sein? Kaum. Aber was folgt? Denn, Achtung, mein Name ist in ihm. Das heißt, Gott hat ihn, das ist einer der Hoheiten, denen Gott seine eigenen Gottesnamen übertragen hat, übergeben hat. Hüte dich vor ihm und höre auf seine Stimme und reize ihn nicht, denn er wird eure Übertretung nicht vergeben. Eigenartig. Wir lesen weiter, schlagen auf, Kapitel 23 jetzt. Ah, da haben wir gelesen. Jetzt Kapitel 32. 2. Mose 32. Verse 34. Wir lesen schon Vers 30. Am anderen Tage sprach Mose zu dem Volk, ihr habt eine große Sünde begangen, nämlich das goldene Kalb gemacht. Und nun will ich zu Jehovah hinaufsteigen, vielleicht möchte ich Sühnung tun für eure Sünde. Da ist Mose wirklich ein Vorbild auf Christus und weiterhin. Und Mose kehrte zu Jehova zurück und sprach, ach, dieses Volk hat eine große Sünde begangen und sie haben sich einen Gott von Gold gemacht. Und nun, wenn du ihre Sünde vergeben wolltest, wenn aber nicht, so lösche mich doch aus deinem Buche, das du geschrieben hast. Und Jehova sprach zu Mose, jetzt kommt die Gerechtigkeit Gottes in Sicht. Wer gegen mich gesündigt hat, den werde ich aus meinem Buche auslöschen. Und nun gehe hin, führe das Volk, wohin ich dir gesagt habe. Siehe, mein Engel wird vor dir herziehen. So, angenommen, Gott würde zu einem von uns so reden, in irgendeiner Weise, wo wir wissen, jetzt der Weg, der vor uns liegt, und die Situation ist schlimm, schwer, gefahrvoll. Und jetzt würde Gott zu uns sagen, ziehe hin an den Ort, von dem ich dir gesagt habe, und ich werde meinen Engel vor dir her ziehen lassen, um dich dahin zu bringen. Ich denke, da wären wir überglücklich. Und Mose gar nicht. Wunderbar. Wir lesen Kapitel 33. Ja, was ist jetzt? Mose hat sich angeboten, tilge mich aus und meinen Stamm, mein Geschlecht, nimm an meiner Stelle dafür, dass du ihm gefolgt hast. Und Gott sagt ihm, ja, das ist für mich in meiner Gerechtigkeit unmöglich. Ich kann ja nur dort richten, wo ich die Sünde finde. Ne? Und das tat Mose. Da hat die Liebe, die ihm schon wirkte, eine Erlösung erfunden. Ich darf es nur kurz schildern, ihr könnt das nächste Mal dann einzeln darauf eingehen. Was macht Mose auf diese Weisung Gottes? Jetzt nimmt er sein persönliches Familienzelt, trägt es hinaus, außerhalb des Lagers, was heißt das? Wo der ganze Mist und der Abraum des Volkes, wo die Totschläger, die Meineidigen, die Ehebrecher, die Huren, die Aussätzigen, also wo mit einem Wort die Sünde deponiert wurde, konzentriert war. Dorthin trägt Mose sein Familienzelt und schlägt es mitten außerhalb des Lagers auf. Und geht da hinein. Was geschieht jetzt? Jetzt redet Gott zu Mose von Angesicht zu Angesicht und nun kann jetzt in dieser Stellung des Mose sein Angebot annehmen. Warum? Er hat sich ja identifiziert mit der konzentrierten Sündenlast und dem Unflat des ganzen Volkes. Gott hat das verstanden. Nicht? Jetzt hat Mose die ganze Sünde des Volkes auf sich genommen hat. Dargestellt vor Engeln, Menschen und Gott. Und jetzt redet Gott mit ihm, geht mit einem Freund von Angesicht zu Angesicht. Und was in dieser Rede jetzt offenbar wird, das möchten wir heute Abend noch bestaunen. Also das, was wir geschildert haben, steht in den Versen Kapitel 33, 7 bis 11. Und jetzt hören wir Vers Kapitel 33, die ersten Verse. Der Herr redet zu Mose. Geh, ziehe hinauf von hinnen, du und das Volk, das du aus dem Lande Ägypten heraufgeführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen habe, indem ich sprach, deinem Samen werde ich es geben. Und ich werde einen Engel vor dir her senden und vertreiben, da die Heiden, Vers 3, in ein Land, das von Milch und Honig fließt. Denn, ich werde nicht in deiner Mitte hinaufziehen. Aber wer zieht mit? Sein Engel. Ist dieser Engel der Sohn, der Herr Jesus? Zieht der Herr Jesus irgendwo hin, wo der Vater nicht mitgeht? Ist das möglich? Unmöglich. Damit ist die Frage beantwortet. Dürfen wir in diesen Engeln, die da erscheinen, den Herrn Jesus sehen, so lieblich das vorerst erscheinen könnte? Ja, nicht. Ja, ich werde nicht in deiner Mitte hinaufziehen. Wo steht das? Das steht noch, bevor Mose außerhalb des Lagers ging. Und jetzt, nachdem er diese Stellung, die ganze Sünde des Volkes konzentriert, auf sich zu nehmen, sich zu identifizieren damit, kommt folgendes Gespräch zustande. Vers 12. Und Mose sprach zu Jehova, siehe, du sprichst zu mir, führe dieses Volk hinauf, aber du hast mich nicht wissen lassen, wen du mit mir senden willst. Und du hast doch gesagt, ich kenne dich mit Namen, und du hast Gnade gefunden in meinen Augen, nämlich auf die Bitte. Und nun, wenn ich denn Gnade gefunden habe in deinen Augen, so lass mich doch deinen Weg wissen, dass ich dich erkenne, damit ich Gnade finde in deinen Augen und sieh, dass diese Nation dein Volk ist. Und er sprach, Gott, jetzt, mein Angesicht wird mitgehen und ich werde dir Ruhe geben. Und Mose sprach zu Gott, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, so führe uns nicht hinaus. Und woran soll es denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk nicht daran, dass du mit uns hinaufziehst. Was macht also Mose? Er sagt, wenn du nur einen Engel voransendest und nicht selber mitgehst, dann hören wir lieber gleich jetzt auf. Nicht? Dann führe uns nicht hinauf, wenn du selber nicht mitgehst. Wie war die positive Antwort? Gott spricht, mein Angesicht wird mitgehen. Wer ist das Angesicht Gottes? Das ist der Herr Jesus.
Die
ebene
Flamme.
Das Gleiche. Jawohl. Jawohl. Wieder Christus. Jawohl. Also nicht der Engel oder ein Engel oder mein Engel, sondern der Fels oder die eherne Schlange, das sind die Dinge, in denen das Wort Gottes Christus darstellt. Also noch einmal, mein Angesicht wird mitgehen. Jetzt verstehen wir auch, oder denken an das Wort, was der Herr Jesus sagt. Die Kinder, ja, wer misslieht, sieht den Vater. Nicht? Ihr könnt ohne weiteres zu Hause sagen, wir haben heute Abend Bruder Muhl gesehen. Dabei habt ihr höchstens die Hände und das Gesicht gesehen. Das Angesicht. Wenn der Herr Jesus sagt, alle Kinder haben vor dem Throne des Vaters was? Ihre Engel und die sehen alle Zeit was? das Angesicht Gottes, Gottes sind Gott den Vater, aber hat nie jemand gesehen. Aber das Angesicht Gottes kann geschaut werden. Und das Angesicht Gottes ist der Herr Jesus. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir. Lass leuchten sein Angesicht über dir. Ja, wenn wir jetzt im Angesicht Gottes wen sehen? Im Angesicht Christi, nach dem Wort des Apostels Paulus, erkennen wir ja Gott, den Vater. Und indem wir das Angesicht Gottes schauen, Christus, schauen wir den Vater, Vater und Sohn. Also mein Angesicht wird mitgehen, Christus. Und wie bemächt, wie hat das Mose sofort verstanden? Jetzt habe ich verstanden, jetzt gehst du mit. Wenn dein Angesicht mitgeht, dann bist du dabei, dann bist du es selbst. Der Sohn, das Angesicht, der Vater, das Wesen. Soweit. Und nein, wir dürfen noch schließen mit dem bekannten Wort aus, ich glaube, dem Propheten Jesaja, vielleicht weiß jemand gerade, wo steht.
Das
ist der Jesaja. Jesaja 63. Ja, mit dem ist ein würdiger Schluss. Ja, Jesaja 63,9.
Ja.
Und wieder die Präzision der Sache. Jesaja 63,9. In all ihrer Bedrängnis war er bedrängt. Und der Engel seines Angesichts hat sie gerettet. Also was steht, wer steht da vor uns? Gott ließ Israel je und je retten. Durch wen? Durch den Engel des Angesichtes Gottes. Und wenn das Angesicht Gottes Christus ist, dann müsste der Engel des Angesichts der Engel Jesu Christi sein. Und wo steht das geschrieben? Offenbarung 1, Offenbarung 22, siehe, ich habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge zu verkünden. Das ist der Engel des Angesichts Gottes. Wir merken hier die Unter- und Überordnung. Und wenn wir die Differenzen sehen, dann können wir vieles verstehen und die Barmherzigkeit und die Herrlichkeit Gottes, unseres Vaters in Christo Jesu, die leuchtet kristallhell, schön und vollkommen uns entgegen. So weit, so schön und danke mit Ihnen. Wir lesen vorerst die Worte der letzten Verse von 2. Mose 32 und die mehreren Verse in Kapitel 33. Was wir letztes Mal überblicksweise schon berühren durften. 2. Mose 32 und Vers 30 an. Und es geschah am anderen Tage, da sprach Mose zu dem Volke, ihr habt eine große Sünde begangen, und nun will ich zu Jehova hinaufsteigen, vielleicht möchte ich Sühnung tun für eure Sünde. Und Mose kehrte zu Jehova zurück und sprach, ach, dieses Volk hat eine große Sünde begangen, und sie haben sich einen Gott von Gold gemacht. Und nun, wenn du ihre Sünde vergeben wolltest, wenn aber nicht, so lösche mich doch aus deinem Buche, das du geschrieben hast. Und Jehova sprach zu Mose, wer gegen mich gesündigt hat, den werde ich aus meinem Buche auslöschen. Reis, der wunderbare, aus wirklicher Liebe gewirkte Antrag des Mose wird vorerst einmal abgelehnt. Begreiflicherweise. Und nun gehe hin, führe das Volk, wohin ich dir gesagt habe. Siehe, mein Engel wird vor dir herziehen. Und am Tage meiner Heimsuchung, da werde ich ihre Sünde an ihm heimsuchen. Und Jehova schlug das Volk, weil sie das Kalb gemacht, welches Aaron gemacht hatte. Das ist Kapitel 32, Schluss. Dazu blicken wir noch einmal hinein im gleichen zweiten Buche Mose in Kapitel 23, Vers 20. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, um dich auf dem Wege zu bewahren und dich an den Ort zu bringen, den ich bereitet habe. Hüte dich vor ihm und höre auf seine Stimme und reize ihn nicht, denn er wird eure Übertretung nicht vergeben, denn mein Name ist in ihm. Er ist mit dem einen der Gottesnamen betraut und bevollmächtigt, im Namen Gottes zu zeichnen, mit seiner Unterschrift aufzutreten, zu handeln als Gott, zu dem Gott ihn gewürdigt hat, der Engel. Vers 23. Denn mein Engel wird vor dir hergehen. Zurück zu Kapitel 33. Oder vielleicht noch ein Wort, das hier weiteres Licht geben könnte. Richter 2, die Verse 1 bis 5. Und der Engel Jehovas kam von Gilgal herauf nach Bochim und er sprach, ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch in das Land gebracht. Jetzt spricht dieser von Gott bestimmte Engel selbst. Ganz klar. Und dieser von Gott bestimmte Engel darf sich, muss sich gelegentlich als Gott vorstellen, weil er von Gott selbst, dem Höchsten, mit dessen Namen, dessen Vollmacht versehen wurde, ausgezeichnet wurde. Ich habe euch, spricht der Engel, aus Ägypten heraufgeführt und euch in das Land gebracht. Kann noch jemand so sprechen wie dieser Engel des Herrn? Mose, kann nicht Mose sagen, ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt. Das kann er sehr gut sagen, weil Gott des Öfteren zu ihm sagt. Gerade in dem Zusammenhang, auf den wir näher eingehen jetzt. Führe das Volk an das Ziel, so und so, das du aus Ägypten heraufgeführt hast. Ja, was stimmt denn? Hat Gott sie heraufgeführt oder ein Engel oder Mose? Sowohl als auch. Und jetzt gilt es in den einzelnen Redewendungen und einzelnen Fällen zu prüfen, wer der Sprecher ist, wie die Person des betreffenden Wesens nun sich darstellt. Ob Gott der Höchste selbst wie dort in 1. Mose 22 am Schluss erst, wo dann der Hebräerbrief ganz klar sagt, jener, der dort bei sich selbst geschworen hat, dem Abraham die vollendetsten Verheißungen der Gnade und ohne jene Bedingung einfach die Verheißungen geschenkt hat, die Zusagen zuvor, bedingungslos, er schwörte bei sich selbst, weil er bei keinem Höheren schwören konnte. Das war